The Pet Voice. Tieren eine Stimme geben. Hier ist dein Petcaster, Joe Rahn.
Ja, also der Grundgedanke der Osteopathie ist, dass sich der Organismus selber heilen kann, wenn ihm die Möglichkeit dafür gegeben wird. Das bedeutet, der Osteopath ertastet Funktionsstörungen, Bewegungseinschränkungen und versucht dann, diese mit manuellen Grifftechniken zu lösen und um somit den gesamten Fluss des Organismus wieder in Gang zu kriegen. Das klingt manchmal so ein bisschen abgehoben, darunter können sich die Leute nichts vorstellen, aber...
Ups, sag, hast du noch nicht das neue Darmfutter von Bugbell? Da lösen sich deine Probleme in Luft auf. Ich könnte als Luftfilter arbeiten.
Das ist ja stark. Ich krieg Skin Hero von Bugbell gegen Zecken mit Rosmarin und Schwarzkümmel. Damit bin ich die hübscheste Hundedame in meinem Viertel.
Wow. Stimmt.
Jetzt müssen wir nur noch die Zweibeiner von den anderen Sorten überzeugen. Bugbell.de für Schnüffelnasen, die besser leben wollen.
Heute im Interview habe ich Katja Wald. Katja ist eine erfahrene Hundephysiotherapeutin aus Osnabrück. Ja, mit ihrer Praxis Hundephysiotherapie Osnabrück bietest du ein breites Spektrum an Therapien für Hunde an, darunter Physiotherapie, manuelle Therapien, Osteopathie und noch vieles mehr. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
Hallo Joe, schön, dass ich da sein darf.
Du, ja, es ist für mich interessant zu lesen, so ein bisschen deine Biografie. Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Du hast eigentlich das Studium zur Diplom-Sportlehrerin mit der Fachrichtung Prävention und Rehabilitation an der Universität des Saarlandes Saarbrücken absolviert. Und jetzt machst du in Sachen Hunde. Wie kommt das denn?
Ja, in der Tat. Also ich habe damals... Nach dem Abitur war ich auch so ein bisschen orientierungslos, wie das bei manchen jungen Menschen ja der Fall ist. Ich wusste nicht so recht, in welche Richtung ich gehen sollte, war eigentlich immer daran interessiert, auch was mit Tieren zu machen. Mein Ursprungsplan war, Tiermedizin zu studieren, was dann am Numerus Clausus gescheitert ist. Und habe dann überlegt, außer den Tieren, was mache ich am zweitliebsten? Und das war eigentlich immer der Sport und die Bewegung. Und somit habe ich dann dieses Studium begonnen und abgeschlossen und bin dann viele Jahre später eigentlich durch meine eigenen Hunde zu dem Gedanken gekommen, oder da ist mir aufgefallen, warum macht man bei Hunden so viele Dinge nicht, die man bei Menschen macht oder die bei Menschen selbstverständlich sind. So hatte ich zum Beispiel auch erlebt, dass ich mit einem Hund, der einfach gehumpelt hat, zum Tierarzt gegangen bin und es erfolgte keine Untersuchung damals. Ich bekam Schmerzmittel mit.
Standard und, ist auch heute noch so, ne?
Ja, zum Teil, ja, je nachdem, wo man landet. Und ja. Das fand ich sehr frustrierend, weil ich gedacht habe, naja, damit ist mir ja irgendwie nicht geholfen. Vielleicht ist es einfach nur eine akute Schmerzsituation oder eine Entzündung, dann schön und gut. Aber ich möchte schon wissen, warum ist dieses Problem aufgetreten? Und habe auch durch meinen eigenen Hundesport eben gesehen, dass diese Dinge, die im Humanbereich so normal sind, also ein richtiges Aufwärmen, sportartspezifisches Aufwärmen, und ein adäquates Abwärmen nach einer sportlichen Belastung, dass das auch nicht wirklich in diesem Maße gemacht wird, wie ich das nun auch im Studium kennengelernt habe und aus meinen eigenen Erfahrungen im Sport gemacht habe. Und dann dachte ich immer, warum tut man das nicht? Hm. Und ja, so kam es dazu, dass ich mich mehr mit der Thematik befasst habe und dann auch mal meine Hündin, als die ein akutes Problem hatte, einer Physiotherapeutin vorgestellt habe. Und da war es dann einfach so, dass ich mit dieser Behandlung auch nicht so ganz zufrieden war. Ich dachte einfach nur, so ein bisschen mehr in die Tiefe hätte ich mir gewünscht. Und dann im Nachgang beschlossen, ach, dann machst du es einfach selber, um deinen Hunden helfen zu können.
Und dann hast du praktisch noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht.
Als Richtig, genau. Ja, und dann habe ich angefangen, die Ausbildung zu machen, eigentlich nur mit der Idee, meinen Hunden helfen zu können. Das habe ich dann in Dülmen beim DIPO gemacht, beim Deutschen Institut für Pferdeosteopathie. Als ich das abgeschlossen hatte, das war eigentlich ganz lustig, weil in dem Kurs damals saßen 12 Frauen, die das erlernen wollten. Und wir waren dann 8, die die Prüfung abgeschlossen hatten nach anderthalb Jahren. Und Von diesen ursprünglich 12 haben 11 gesagt, sie möchten das mal hauptberuflich machen. Und ich hatte gesagt, ich möchte das nur für meine Hunde und nebenbei machen. Dann waren es, wie gesagt, 8, die die Prüfung gemacht haben. Und jetzt letzten Endes sind meines Wissens nur 2 übrig. Eine andere Kollegin und ich, die das tatsächlich hauptberuflich machen.
Das ist aber ähnlich praktisch auch im tiermedizinischen Studium, ne? Das sind ja unheimlich viele Frauen, die Tiermedizin studieren. Aber wie wenig letztendlich bleiben mit einer Praxis über? Das ist echt wenig.
Richtig. Das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass, ich glaube, oder meine Einschätzung in der Tiermedizin, dass dieser Beruf wirklich sehr zeitintensiv ist, gerade in der tiermedizinischen Praxis. Ne? Man muss ja Notfallzeiten anbieten, man muss an Wochenenden arbeiten und wenn die Frauen dann irgendwann entscheiden, sie möchten vielleicht doch noch Kinder bekommen, lässt sich das manchmal schlecht vereinbaren mit so einem.
Das ist ganz schwierig. Definitiv, das sehe ich auch so. Jetzt hast du aber gerade gesagt, es war eine Ausbildung zum Thema Pferd. Das heißt,
ich habe nur Hund gemacht tatsächlich. Sich ursprünglich auf Pferde spezialisiert, beziehungsweise hat mit den Pferden angefangen, mit der Pferdeosteopathie und hat dann, ja, ich würde mal sagen, vor rund 15 Jahren grob geschätzt, kam dann die Hundeosteopathie und Hundephysiotherapie dazu. Das heißt, es heißt immer noch Deutsches Institut für Pferdeosteopathie, aber tatsächlich wird auch die Ausbildung für die Hunde dort angeboten.
Was ist jetzt der genaue Unterschied für unsere Zuhörer? Immer wieder eine Frage, die es wirklich dann so schwer zu unterscheiden geht. Der Unterschied zwischen Hundephysiotherapie und der Osteopathie. Die Osteopathie ist ja eigentlich das Übergeordnete über der Physiotherapie.
Ja, also der Grundgedanke der Osteopathie ist, dass sich der Organismus selber heilen kann, wenn ihm die Möglichkeit dafür gegeben wird. Das bedeutet, der Osteopath ertastet Funktionsstörungen, Bewegungseinschränkungen und versucht dann diese mit manuellen Grifftechniken zu lösen und um somit den gesamten Fluss des Organismus wieder in Gang zu kriegen. Das klingt manchmal so ein bisschen abgehoben, darunter können sich die Leute nichts vorstellen, aber
ich weiß. Es ist auch so, meine Frau macht das ja nun mal auch, so wenn ich das dann wie oft man einfach diese Gesichter dann sieht so, hä?
Ja. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass diese palpatorischen Fähigkeiten, also die Fähigkeiten mit den Fingern zu sehen, das ist das, was der Osteopath können sollte oder erlernen sollte. Und das heißt, man kann Verspannungen ertasten, Bewegungseinschränkungen ertasten, man kann ertasten, wo schmerzhafte Bereiche im Körper sind. Und mit verschiedenen Bewegungs- und Drucktechniken kann das System reguliert werden und somit die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und damit kann dann diese natürliche Beweglichkeit und zum Beispiel der Fluss der Nerven, die Nervenleitfähigkeit wiederhergestellt werden. Ja, ich weiß, das klingt immer so ein bisschen seltsam, aber es ist
tatsächlich so. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, ne? Das ist ja nun mal, so wie du es gerade sagst, der Fluss, der Energiefluss, der durch zum Beispiel, ich nenne sie mal Leiterbahn, unser Nervensystem, der da durchgeht, ne? Die Leiterbahn, das ist das beste Beispiel dafür, wie beim Strom, wenn irgendwo Strom abgeknickt wird oder sowas, dann kann es da auch passieren, dass da, ja, im schlimmsten Fall ein Kurzschluss entsteht. Aber hier ist es ja so, es wird ja wirklich sehr Blutbahnen unterbunden, es werden Nerven eingeklemmt, die Funktion des eines Organs ist nicht mehr gewährleistet. Ja, gerade der Vagusnerv, der ja hinten so einmal komplett um die ganze Wirbelsäule rumgeht und dann vorne am Atlas verschwindet in Richtung Kopf da. Wenn da irgendwelche Einschränkungen sind, dann funktionieren ja bis hin zum Herz, zum Darm und dergleichen, kann passieren, dass da wirklich sehr starke Einschränkungen stattfinden.
Genau, ja, wenn ein kleiner Fehler im System ist, kann das dazu führen, dass das ganze System nicht funktioniert. Ich beschreibe das immer gerne so, man soll sich vorstellen, man wässert seinen Garten mit dem Gartenschlauch und zieht den Gartenschlauch um die Hausecke rum, sodass der so ein kleines bisschen eingeschränkt wird oder so einen kleinen Knick hat. Das heißt, es kommt ja noch Wasser durch, also Nerven arbeiten weiter, die Nervenleitfähigkeit ist da, aber es ist eingeschränkt. Das heißt, ich kann meinen Garten wässern, es ist nur deutlich mühsamer, wenn nur Tropfen vorne rauskommen. Und das Gleiche passiert mit dem Organismus. Das heißt, wenn die Nervenleitfähigkeit nicht uneingeschränkt vorhanden ist, gibt es Einschränkungen in allen Körperfunktionen.
Das heißt also, wenn du das ertastest, ich denke mal auch, du siehst es natürlich. Ja, du hast natürlich. Ja, durch die vielen Jahre schon einen Blick, der ist ja wirklich professionell. Ich weiß das nun mal von uns selber, dass du einfach sagst, okay, ich glaube schon zu wissen, was er hat oder ne, ja. das Tier hat. Dann kommt ja auch immer so dieses Handauflegen und gucken, wo ist Hitze? Ne? Wo sind Entzündungssystem und so weiter, was ist passiert da? Und du sagtest ja vorhin auch dieses mit den Händen, das Palpatieren, das ist ja das, was der Tierarzt auch macht. Ne? Du gehst halt durch den Körper durch und fasst praktisch alle Organe oder Skelettfunktionen an und guckst, was ist da los. Du sagtest erlernen. Ja, aber es gibt auch sehr viele, ich sag mal, Handlegastheniker. Ja, das ist ja etwas, selbst wenn du dann ein Osteopath bist, heißt es noch lange nicht, dass du das erst sehen kannst. Ja, bleiben wir mal beim Sehen mit den Fingern. Und das ist ja gerade auch, das ist ja wie eine Gabe eigentlich.
Es ist aber tatsächlich so, also ich unterrichte ja auch Physiotherapeuten, Osteopathen, ich bin auch bei der DIPO als Dozentin freiberuflich tätig, nebenher zu meiner Praxistätigkeit, und ich erkläre den Schülern immer, diese palpatorischen Fähigkeiten kann man erlernen und verbessern. Es ist nur so, dass es wahrscheinlich nicht alle schaffen werden, das bis ins kleinste Detail zu ertasten und zu erfühlen. Und es ist definitiv so, je jünger man ist, wenn man das erlernt, desto einfacher fällt es einem. Das ist wie eine Fertigkeit oder wie ein Musikinstrument lernen oder eine neue Sportart, neue Bewegungen oder sowas. Man kann das erlernen, man kann das üben, aber letzten Endes ist es so, dass es manchen leichter fällt, manchen schwerer fällt und manche auch sagen, ja, ich ertaste es auch nach langer Zeit nicht. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja im Gegensatz hierzu die Physiotherapie, die einen etwas anderen Ansatz verfolgt. Und als Physiotherapeut kann man durchaus auch arbeiten, wenn man diese feine Palpation nicht im Detail erlernen kann. Weil als Physiotherapeut arbeite ich mit passiven Behandlungstechniken oder mit aktiven Behandlungstechniken. Natürlich muss ich auch hier lokalisieren, wo die Schmerzursache herkommt. Aber man kann so ein bisschen globaler arbeiten einfach.
Ja.
Und von daher.
Wenn du jetzt einen Patienten bekommst, du siehst das Ganze.
Ja.
Ich bin jetzt mal vorsichtig. Es gab mal einen Fernsehkollegen, der hat schon sehr viel gemacht an einem Tier, wo ich oftmals dachte, der guckt sich ein Tier an und hat da was dran gemacht und es macht er knack, knack, knack. Und ich habe nur gedacht, so, okay, hat der vielleicht auch schon mal vorher ein Röntgenbild gesehen? Mhm. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich toll, palpatorische Fähigkeiten, und auch mit Sicherheit einen guten Blick zu haben. Aber oftmals ist es ja auch wichtig, dass du auch ein entsprechendes Röntgenbild mal siehst. Oder ist das für dich etwas, das dich gar nicht interessiert?
Es interessiert mich, wenn es vorhanden ist, aber ich brauche es nicht für eine Behandlung. Okay. Das gibt es häufig, dass die Leute sagen, ja, mein Hund hat ein Problem, soll ich erstmal ein Röntgenbild machen? Und dann sage ich, nein, für mich nicht. Ich kann das Problem auch so erkennen. Und manchmal ist das so, also was ich nicht mache, ist mir ein Röntgenbild anzuschauen, bevor ich den Hund anschaue, weil ich behandle ja ein Lebewesen und nicht ein Röntgenbild. Das heißt, es kann, oder was relativ häufig passiert, ist, dass wir röntgenologischen Befund haben, der theoretisch dafür spricht, irgendeine Bewegungseinschränkung oder einen Schmerz zu haben. Es kann aber auch sein, dass dieser röntgenologische Befund dem Hund gar keine großen Schmerzen oder Probleme bereitet. Oder umgekehrt, ich habe ein Röntgenbild ohne pathologische Veränderungen und dennoch hat der Hund in diesem Bereich, in diesem Gelenk massive Schmerzen. Das heißt, ich möchte erstmal wissen, wo tut's weh? Und versuche dann herauszufinden, warum tut's weh. Und wenn ich dann als Bestätigung im Nachgang sehe, okay, das deckt sich mit dem röntgenologischen Befund, dann ist das ja schon ein deutlicher Hinweis, wo diese Problematik herkommt. Aber es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, ein Röntgenbild zu haben, um eine Behandlung zu machen. Und im Gegenteil, also wenn jetzt zu mir ein 14-jähriger Hund in die Praxis kommt, wo für die letzten 10 Jahre die Lebensqualität verbessert werden soll, ist es ja so, dass es sich nicht rechtfertigt, jetzt eine komplette Röntgendiagnostik für viele 100 Euro zu machen.
Du sagst gerade so was Schönes. Es kommt ein 14-jähriger Hund in meine Praxis und ich soll ihm für die nächsten 10 Jahre noch helfen.
Das sage ich immer zu meinen Hundebesitzern.
Das ist ein Hammer. Das heißt, ich komme mit meinem 14 Jahre alten Hund zu dir und der wird 24.
Ja, mindestens.
Okay, nein, Spaß beiseite. Ich finde das gut, was du gerade auch erklärt hast mit dem Röntgenbild. Du behandelst ja kein Röntgenbild, das ist total sympathisch. Es ist genau so. Mhm. Und wenn du das Gefühl dafür hast, wenn du wirklich so ein Tier auch so gut einschätzen kannst, dass du das siehst und nicht nur irgendwelche Technik anwendest, sondern das wirklich erspürst in dem Tier, was da los ist, ja, dann ist das ja eine Geschichte, wo du halt aus Osteopathie und anschließender Physiotherapie einem Tier oder eins von beidem, je nachdem, was du einsetzen möchtest oder einsetzen musst, wirklich helfen kannst. Mhm. Bis zu welcher Grenze bist du denn in der Lage, Hilfe zu geben?
Was meinst du konkret, bis zu welcher Grenze?
Bis zu welcher Grenze? Wann ist Schluss, wo du auch mal sagst, okay, das kann ich machen, aber darüber hinaus ist wirklich Verschleiß da, das kann sich nicht mehr verändern. Ne? Ich kann jetzt meinetwegen hier natürlich helfen, ein System wieder in Gang zu bekommen, das heißt den Knick aus der Leitung zu nehmen, dass wieder Fluss da ist, Energiefluss, Blutfluss, Nerven wieder aktiviert werden können, gerade jüngere Hunde, wo der Atlas durch die Geburt draußen ist, ne, dass da etwas eingeklemmt ist und eventuell auch das Gehirn gar nicht richtig funktionieren kann, der Gehirnstoffwechsel. Darüber hinaus, wo sind deine Grenzen, wo du sagst, so hier ist Schluss, hier kann ich nicht mehr machen?
Ja, also ich kann nichts machen bei akuten Entzündungen, bei Fieber, bei Viruserkrankungen oder sonstigem. Ne? Wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und der Hund hat eine Tumorerkrankung im Endstadium oder hat eine beginnende Gebärmutterentzündung oder ähnliches, das sind natürlich Fälle, wo ich sage, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, da muss er dann zum Tierarzt oder in die Tierklinik. Das sind natürlich Fälle, auch die für den Hundebesitzer manchmal nicht eindeutig zu erkennen sind, weil gerade die Leute, die lange zu mir kommen oder denen ich mal geholfen habe, die denken dann, okay, der Hund steht nicht auf, also rufe ich die Katja an. Letztes Mal hat es geklappt. Und da muss ich dann eben entscheiden können, okay, das ist jetzt eine Symptomatik, die ich behandeln kann oder wo ich dann weiter überweisen sage, okay, hier ist jetzt der Tierarzt dein Ansprechpartner, nicht mehr ich. Aber insofern ist es mir tatsächlich lieber, wenn die Leute erst mich ansprechen, weil ich überweise dann entsprechend weiter. Und ich mache die Erfahrung, dass nicht alle Tierärzte dann zurücküberweisen beziehungsweise an den Physiotherapeuten oder Osteopathen überweisen, wenn sie das Problem nicht lösen können. Mhm. Und von daher ist mir diese Richtung deutlich lieber.
Das, was du gerade sagst, ist tatsächlich leider so. Mhm. Ja, oftmals ist es so, ich erlebe das halt, wie gesagt, bei uns selber, bei meiner Frau in diesem Bereich, dass die über Empfehlungen zurückkommen eigentlich. Nicht mit dem Tierarzt, sondern heißt es immer so, oh, der Tierarzt hat gesagt, wir müssen operieren. Und dann meine Frau schon immer so, was soll operiert werden? Ne? So.
Ja.
Und dann sagt sie, und warum soll das operiert werden? Warte mal, guckt sich das an und sagt so, nicht jetzt knick, knack, knack, sondern so wie vorhin du, ne? So Hände wirklich dran, gucken, was ist das, erspüren, erfühlen. Dann eventuell auch nur mal so, der ein oder andere kennt das vielleicht so, Dorntherapie, ne? Vorsichtig einen Wirbel wieder reinschieben, ne? Nichts mit lauten Knacken oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, und dann hört man vielleicht das Tier nur ganz kurz so, einmal quietschen, ne? So. Aber danach plötzlich sieht man so nach ein paar Minuten so, ach, guck mal. Das funktioniert wieder. Aber eine OP wäre jetzt gar nicht nötig gewesen. So,
richtig.
Und das ist so etwas, wo ich dann sage, warum brechen sich die Tierärzte da eigentlich ein Dorn aus der Krone? Ja, so eine Überweisung zu einem Physiotherapeuten oder zu einem Osteopathen zu machen.
Ja, also es gibt ja tatsächlich welche, die mit denen ich auch schon länger und gut zusammenarbeite, die dann einfach sagen, stellen Sie den Hund doch mal beim Osteopathen vor. Vielleicht haben wir eine Chance oder ich finde jetzt hier weiter keine Pathologie, die behandelbar ist für diese Symptomatik, die der Hund zeigt. Das gibt's tatsächlich, aber es gibt eben auch welche, die da von unseren Behandlungsmethoden nicht viel halten und ich hatte einen mal am Telefon, der hat tatsächlich behauptet, was ich machen würde, wäre Scharlatanerie.
Das kenne ich.
Ja, das ist natürlich, da bin ich dann auch sofort raus. Dann habe ich zu dem Hundebesitzer gesagt, also tut mir leid, ich mache hier nicht weiter, ich lasse mich auch nicht beschimpfen und dann muss einfach vom Hundebesitzer die Entscheidung getroffen werden. Genau. Entweder er arbeitet mit mir weiter und sucht sich einen anderen Tierarzt oder er geht eben seinen Weg dann ohne mich. Das ist
absolut richtig.
Das ist dann einfach
genauso.
So.
Ja. Das sehe ich absolut genauso. Zwei Beispiele. Nein, vielleicht noch vorher noch eine Frage dazu. Du bist ja nun mal auch sportlich aktiv, auch mit deinen Hunden sportlich aktiv, mit deinen eigenen.
Richtig.
Wie viele Sportlerhunde kommen zu dir, zum Beispiel aus dem Agility-Bereich oder aber auch ein Diensthund aus dem Polizeibereich oder was auch immer? Meine Frage zielt auf eine ganz bestimmte Sache ab. Und zwar, was ich selber häufiger mitbekommen habe, dass ja die Leute kommen und sagen so, ja, mein Hund hat beim Agility wieder das und das gehabt. Ja. Und dann eigentlich die Aussage wäre, der ist dafür nicht geeignet.
Ja,
und
richtig.
Das solltest du nicht tun. Sag da mal bitte was zu.
Ja, das ist natürlich ein häufiges Problem. Also ich behandle Agility-Hunde eigentlich nicht so viele, wie ich gerne würde, weil ich aus Erfahrung weiß, ich habe ja früher selber Agility-Sport betrieben mit meinen Hunden. Das heißt, aus Erfahrung weiß ich, was für eine extreme Belastung das für den Bewegungsapparat ist. Und wir alle wissen ja, wie sehr Hunde ihre Probleme kompensieren können, wenn der Trieb dazukommt. Das heißt, wenn irgendwas dazukommt, was dem Hund Spaß macht, was ihn motiviert, werden die körperlichen Einschränkungen, die er hat, erstmal in den Hintergrund gestellt. Das heißt, der Hund tut, weil es Spaß macht, weil der Trieb da ist, solange es irgendwie geht. Und von daher fällt das auch oft den Hundesportlern viel zu spät auf. Meistens fällt auf, der reißt plötzlich Stangen. Oder er macht irgendwas nicht, was er vorher richtig gut gemacht hat. Und da muss schon sehr, sehr feinfühlig hingeschaut werden und geschaut werden, wo ist die Problematik. Und faktisch ist es so, dass bei den meisten Agility-Hunden, die man dann unter die Finger bekommt, die Probleme schon viel, viel größer sind, als offensichtlich zu erkennen war. Und von daher finde ich, dass in dem Bereich viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Es ist ja auch mit Agility so, dass diese Anforderungen immer höher geworden sind. Ne? Es sind immer mehr, die Parcours sind immer schneller geworden mit immer mehr Wendungen und engeren Wendungen und so weiter. Und das alles auf Kosten der Gesundheit des Bewegungsapparates.
Ja, und teilweise sind auch Hunde da drin, wo ich sage, ey, der ist viel zu groß, der ist viel
verloren.
Zu schwer.
Richtig.
Ne? Die haben da nichts zu suchen. Ja, aber aber mir macht das so viel Spaß und meinem Hund macht es ja auch Spaß. Moment. Ne? Spaß.
Ja, schade,
Und dann tatsächlich etwas, wo du ihn zutreibst. Ich sage, natürlich kannst du einem Hund das beibringen. Wir selbst haben Schlittenhunde gehabt. Wir haben Schlittenhunde darunter gehabt, wo ich dir genau sagen konnte, wenn ich mit denen gefahren bin, so ab dem 18. Lebensmonat, ne, wenn halt die Spalte zu war, die Wachstumsfugen und sowas, ne, dass sie dann auch wirklich sich dementsprechend adäquat bewegen sollten und Leistung bringen konnten. Aber da waren immer welche drunter, wo ich gesagt habe, so den nehmen wir raus und den nehmen wir auch raus, weil das hat keinen Sinn, obwohl es ein Schlittenhund ist.
Ja.
Hätte ich die gequält und hätte ich gesagt, du musst aber, bin ich mir ziemlich sicher, aus Erfahrung. Die hätten das gemacht, aber
eine Zeit lang,
genau. Und dann hätte ich aber Nachfolgeschäden gehabt.
Ja.
Und das ist so etwas, wo ich dann sage, auch in diesem Schlittenhundebereich haben wir oftmals gesagt, Leute, nehmt den Hund da raus, nehmt den bitte raus. Und die Leute haben es nicht getan. Dass wir Hunde dabei hatten im Schlittenhundebereich, die auch Epilepsie hatten. Das heißt, epileptische Anfälle nach Aktivität. Und wo man auch wirklich dem Hundehalter, dem Schlittenhundeführer dann sagen musste, so, ey, das geht nicht. Aber die haben das voll ignoriert. Die sind einfach dann gehe ich wieder zum Physio, der muss das richten und dann geht's weiter.
Ja, das mit der Epilepsie ist ein ganz interessantes Thema, weil ich eben auch häufig Hunde in der Praxis habe, wo die Leute sagen, ja, der hat Anfälle gehabt oder sonstiges und die Diagnose wird dann in der Regel gestellt als idiopathische Epilepsie, also ohne bekannte Ursache, der hat halt irgendwann gekrampft. Und da macht das wirklich Sinn, den Hund einem Osteopathen vorzustellen, wenn so ein Anfall das erste Mal auftritt. Vor allem besondere Achtung ist geboten bei Hunden, die jetzt im fortgeschrittenen Alter das erste Mal so einen epileptischen Anfall, schneid das aus, ich sag's nochmal. Vor allem bei Hunden, die im fortgeschrittenen Alter einen epileptischen Anfall haben. Weil ganz, ganz häufig ist das einfach so, dass es eine Blockade in den Kopfgelenken ist. Das heißt, was wir ja vorher schon besprochen haben, durch Blockaden, Funktionseinschränkungen in der Wirbelsäule, speziell der Kopfgelenke, kommt es zu einer Minderdurchblutung des Gehirns. Und wenn der Hund dann eine komische Bewegung macht, kann es eben passieren, dass durch eine schlechtere Gehirndurchblutung da irgendwelche Krampfleiden in Gang gesetzt werden. Und das kennt man selber auch, jemand, der Migräne hat zum Beispiel, ja, mit Einschränkungen im Gesichtsfeld und Ähnliches und wirklich, wo dann, wo verschwommenes Sehen auftritt oder Schwindel oder sonstiges, dass das häufig Atlasblockaden sind oder Blockaden der Kopfgelenke, der Halswirbelsäule und so weiter. Und ich habe tatsächlich Hunde behandelt mit Anfallsleiden, wie auch immer, die, wo das nach osteopathischen Behandlungen nicht mehr aufgetreten ist.
Genau, genau. Und das, da kommt dann noch die Kombination aus einer Minderernährung dazu. Ja. Ja, dass ich praktisch ja sowieso schon aus einem, sag mal, schlechten Stoffwechsel dann auch noch einen schlechteren Gehirnstoffwechsel habe. Dazu ja. noch ein eingeklemmter Nerv. Ja, eventuell sogar von Geburt an. Viele Hunde haben von Geburt an einen eingeklemmten Atlas.
Ja, richtig, und, durch ein Geburtstrauma.
Durch ein Geburtstrauma und das ist nie behandelt worden. Ja. Und dann müssen die Hunde plötzlich Leistung bringen. Und wenn sie dann verweigern, wird auch noch mehr Druck ausgeübt nach dem Motto, ja, der muss einfach. Und das ist etwas, wirklich alle Zuhörer hier, Leute, macht das bitte nicht, sondern geht in dem Moment zu einem Physiotherapeuten, geht zu einem, wirklich zu einem Osteopathen, erstmal zum Osteopathen, der sich damit auskennt, schwierig zu finden. Katja Wald ist hier im Interview. Ihr könnt euch an die Katja Wald wenden.
Ja, ja, mit Geduld bitte, ja.
Mit Geduld und in der Shownote wird auf jeden Fall in der Shownote, hier sind ihre kompletten Daten drin. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und der ist sehr ernst zu nehmen. Da macht auch der Tierarzt nichts mehr dran. Das kann er nämlich nicht.
Genau.
Von der Ausbildung
her. Häufig ist das so, dass diese Hunde dann auch durch alle diagnostischen Apparate geschoben werden, die es eben so gibt. Und da kommt dann auch nichts dabei raus. Ne? Genau. Das heißt, man sieht weder auf dem Röntgenbild, noch auf dem MRT, noch auf dem CT irgendwas, was diese Beschwerden erklärt. Und dann heißt ja, das ist dann eben so. Man ist dann
genau,
so 2.000 bis 3.000 Euro. Genau, man ist 2.000 bis 3.000 Euro los. Und das Ergebnis ist, der Hund bekommt sein lebenslang irgendwelche Tabletten, die die Anfälle unterdrücken.
Genau, da haben wir da rein eine Symptombehandlung, aber wir haben keine holistische Heilung. Und das ist so dieser wichtige Punkt. Deswegen ist der Job, den ihr als Osteopathen, den du als Osteopath und Physiotherapeut ausübst, dermaßen wichtig für unsere Tiere. Egal, ob das Hund, Katze, Pferd ist. Ja, Katze ist nicht ganz so dramatisch.
Ja.
Sei denn, ist ein Freigänger. Mhm. Aber Hund, egal in welcher Form von Geburt an und dann natürlich Pferd, genau das Gleiche.
Ja.
Da sind viele, viele Sachen. Thema Pferd könnten wir vielleicht sogar einen eigenen Podcast in dem Moment machen, nur zum Thema Pferd und Osteopathie. Aber das sind Dinge, jeder, der das hier hört, der sollte auf jeden Fall vorstellig werden und seinen Hund einmal komplett untersuchen lassen, gerade weil diese Geburtsproblematik auch da ist und unheimlich oft neben Atlas auch Hüfte.
Also wir haben ja zwischen, die Wirbelsäule liegt zwischen Atlas und Becken, dieses kraniosakrale System. Das heißt, wir haben ganz häufig Probleme im Beckenbereich, die sich dann auf den Atlas, auf den ersten Halswirbel auswirken, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, der Hund hat hinten ein Problem und vorne oder vorne und hinten. Und wir müssen dann gucken, wo es herkommt, beziehungsweise alles wieder gerade machen, damit dieser Fluss wieder stattfindet. Und damit verbunden natürlich auch viele Hüftproblematiken, die die Hunde nun heutzutage genetisch schon mitbringen.
Das kommt noch dazu, Qualzuchten als Beispiel. Ne?
Ja, richtig.
Das ist ja noch ein Thema, aber das führt jetzt zu weit. Aber auch noch, ich gehe in die Hundeschule und der Hund nimmt etwas nicht auf und du sagst, was ist los? Der kommt dir vor wie so ein ADS nicht, sondern der kommt dir so vor wie ein, so apathisch. Der ist eigentlich gar nicht da und der kann Kommandos nicht richtig umsetzen.
Genau,
und das sind solche Sachen, wo ich dann sage, stopp. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Ernährung, das eine. Ja. Und auf der anderen Seite, was ist denn tatsächlich mit dem, was wir bisher genannt hatten, an Blockaden da, die das unter Umständen auflösen können? Und wenn das ordentlich behandelt wird, kann es sein, dass du nach 14 Tagen mit deinem Hund auf den Platz ankommst und denkst so, hä? Was ist das denn? Ja? Wieso geht denn das jetzt? Das ging doch vorher alles nicht. Ne?
Ja, genau.
Und der Hund kann mit einem Mal denken. Das haben wir bei Menschen ja auch. Wie viele Menschen, ich selber habe es im Freundeskreis erlebt, dass dort einer dabei war, der hatte den Atlas von Geburt an eigentlich draußen.
Ja.
Und der ist dann, der Mann war schon über 50, der ist dann korrigiert worden. Und er sagte, in dem Moment, wo das korrigiert wurde, habe ich plötzlich Farben ganz anders gesehen.
Wahnsinn,
ich habe Gerüche wahrgenommen, die ich nie vorher wahrgenommen hatte. Ich habe ein ganz anderes Geschmackserlebnis gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann denken.
Ja.
Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das sind Erlebnisse von Menschen, die jahrelang praktisch den ersten Halswirbel eingeklemmt haben. Und genauso geht's Tieren.
Genau, und dann ist ja auch diese Thematik Kopfschmerzen bei Hunden, die noch nicht so ganz genau erforscht ist, aber wo man inzwischen so ein bisschen anfängt, Theorien zu erstellen beziehungsweise Zusammenhänge erkennt und dann merkt, dass nach Behandlungen in diesem Bereich plötzlich die Hunde konzentrierter arbeiten können oder viel entspannter wirken, dass die entspanntere Gesichtszüge bekommen, dass die Ohren eine andere Position einnehmen.
Und wesentlich agiler sind die Ohren, ne? So genau, mehr Tastendes, was Erhörendes der Umgebung.
Ja, und dass die Hunde einfach viel konzentrierter wirken. Und da ist dann die Theorie, der hat möglicherweise aufgrund dieser Funktionseinschränkung Kopfschmerzen gehabt. Und das kennt man selber. Wenn man Kopfschmerzen hat, kann man sich nicht konzentrieren, man ist unkonzentriert. Ja, natürlich. Wenn man Kopfschmerzen hat, kann man sich nicht konzentrieren. Man ist leichter gereizt, man hat einfach eine kurze Lunte, man überreagiert vielleicht mal, ne? Auch gerade bei diesen aggressiven Hunden oder die ganz plötzlich irgendwelche Übersprungshandlungen zeigen und wo man trainerisch gar nicht mehr zugange kommt, da ist das immer ein Gedanke, den man haben sollte. Vielleicht hat der Hund einfach Kopfschmerzen, ja.
Das ist das, was ich von der Tierpsychologie, ich mache ja Tierpsychologie, meine Frau und ich. Und das ist genau der Punkt, ne? Wenn du da plötzlich auch einen territorial aggressiven Hund vor dir hast.
Ja.
Ja, ich gucke mir das an. Ich frage als erstes immer nach der Ernährung. Ne?
Ja.
Dann das nächste ist, wie sieht es aus? Wie führt ihr diesen Hund denn? Wird der überwiegend an einem Halsband geführt und korrigiert? Ne? Auch eine ganz wichtige Geschichte. Wie viele fahren ihren Hund am Halsband? Ja, auch etwas, wo ich sage, Leute, wisst ihr, was ihr da, ne, was ihr eurem Hund antut? Schilddrüse und Wirbel, ne?
Ja.
Auch die Blutzufuhr, die unterbunden wird. Das sind ja alles Dinge, die dazu führen, dass es einem Hund wirklich schlecht gehen kann und der dann hinterher auch sich entsprechend verhält, nämlich beschissen.
Ja.
Weil der eigentlich gar nicht, der ist nicht sauer auf dich, aber der ist sauer auf die Situation. Dann kommt die Übersprungshandlung, ja, und dann kommt das Beißen. Und das ist eigentlich nur ein Hinweis. Leute, lasst mich bitte in Ruhe.
Richtig.
Aber es wird falsch diagnostiziert. Und dann kommt der Tierschutz, dann kommt Ordnungsamt, dann wird gesagt, ups, dieser Hund ist schwerst aggressiv nach § 7 Absatz 2. Der muss einen Wesenstest haben.
Ja.
Dann besteht er den nicht. Und was ist dann? Der ist in dem Moment ein Todeskandidat.
Ja. Oder er hat seine lebenslange Auflage mit Maulkorbpflicht und Ähnlichem.
Ne? Entweder oder. So, und das sind alles Sachen, die können wirklich erspart bleiben. Und von daher bitte jeder, der das heute hört hier, einmal bitte wirklich im Umkreis gucken, ja, Osteopathie in meiner Nähe oder aber Katja Wald. Und wenn es der erste Ansprechpartner ist, dass Katja über E-Mail oder was auch immer, mit viel Zeit bitte, reagieren kann. Ich verstehe dich sehr gut mit dem viel Zeit. Das ist bei uns nicht anders. Aber von daher ein ganz wichtiger Faktor. So, jetzt zwei Dinge. Nenn mir etwas, wo du sagen kannst, kurz und bündig, wo du einem Tier helfen konntest, einem jüngeren Tier, aber auch Senior.
Ja.
Warum? Du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben mit Annette Dragoon zusammen. Ja, da geht es um den Seniorhund, tierisch grau. Ich durfte das als Hörbuch einlesen, was mir sehr viel Freude gemacht hat.
Ja, wir freuen uns auch schon auf das Ergebnis.
Ja, und das ist ganz einfach. Dort schildert ihr ja auch tolle Situationen, Bewegungsapparat, Muskeln und so weiter und so fort. Ja, der Seniorhund, also zwei Beispiele. Einmal der jung- oder adulte Hund. Was hast du dort Erlebnisse, wo du sagst, so, das war sehr prägnant, das habe ich noch, ist mein Schädel eingebrannt. Und genauso auch Seniorhund.
Ja, auch bei Welpen eigentlich etliche Beispiele, aber ein sehr, sehr schönes Beispiel war ein kleiner Terrier, der noch bei der Züchterin war, der auffiel, in der Wurfkiste schon auffiel, weil er irgendwie so ein bisschen ataktisch lief und etwas verzögert entwickelt war, also verzögerter im Vergleich zu seinen Wurfgeschwistern. Der mit einem Hinterbein sehr auffällig war. Also der Züchterin fiel auf, dass diese Hinterhandbewegung einseitig sehr unkoordiniert war. Mhm. Und was ihr besonders auffiel in diesem Zusammenhang, dass der kleine Welpe unheimlich Probleme hatte beim Kot absetzen. Das heißt, sie sagte, der hat sich immer im Kreis gedreht, hat dabei gewimmert und den nächsten Platz gesucht. Und das war wohl sehr mühsam, dieser Kotabsatz. Der ist auch nicht wirklich stubenrein geworden. Als die anderen ausgezogen sind, hat sie ihn behalten. Und der kam zu mir, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das ist schon eine Weile her. Ich meine, der war schon mindestens 10 oder 11 Wochen alt. Und ich habe den untersucht und habe festgestellt, dass der entweder war es ein Geburtstrauma oder es ist durch Toben in der Welpenkiste entstanden. Das kann ich ja nicht mehr nachvollziehen, aber er hatte definitiv massive Atlasblockaden, also Blockaden der Kopfgelenke, und er hatte damit verbunden Probleme im Becken, das heißt eine Beckenschiefstellung. So einen Welpen zu behandeln, ist immer wie einen Sack Flöhe hüten. Ne? Das heißt, die kennen ja noch keine Kommandos und man kann sie auch nicht wirklich gut fixieren. Man muss das sehr, sehr langsam mit sehr, sehr viel Gefühl machen. Und nach ungefähr 30, 40 Minuten Behandlung, das ging tatsächlich recht schnell, wurde er ganz müde. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es reicht für heute mal. Wir schauen uns das an. Und die Besitzerin ging mit dem Welpen vor die Tür und er hat sich hingesetzt, ohne im Kreis zu drehen, und hat einen Haufen gemacht. Und das war so für die Besitzerin so ergreifend, die hatte Tränen in den Augen und wir haben irgendwie gelacht und haben gesagt, man kann sich über Scheiße freuen, nicht wahr?
Ja, aber ist ja so, das ist ja wirklich, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ne? Manchmal ist das wirklich on the fly etwas, was du wirklich zack, zack, zack erledigen kannst.
Genau.
Ja, und manchmal braucht es einfach Zeit, aber trotzdem ist es etwas, das ist kein Zauber oder sowas und nichts Esoterisches, sondern das ist einfach eine gute Kenntnis von dem Zusammenspiel der Organe, des Skelettsystems und des Nervensystems.
Richtig. Und bei dem war das eben so, dass durch diese Beckenblockade die nervale Funktion, die die Darmtätigkeit beeinflusst, gestört war. Und somit konnte der, wie dieser Gartenschlauch, der um die Hausecke geht, eben dieser Nerv nicht richtig innerviert werden. Also es ist kein Wasser durchgeflossen sozusagen. Ja. Und bei den Junghunden und Welpen geht das extrem schnell, weil diese Fehlfunktionen ja noch nicht jahrelang manifestiert sind. Und der war jetzt auch muskulär noch nicht besonders stark ausgeprägt. Von daher, ich habe den doch 2-3 Mal nachbehandelt. Der ist dann vermittelt worden und hat ein ganz normales, fröhliches Hundeleben bekommen. Und wir haben damals einfach nur entschieden, sie soll den nicht als Sporthund abgeben, sondern als normalen Familienhund. Und das wurde meines Wissens auch vertraglich so festgelegt. Und dann ist der ganz normal groß geworden und ich habe jetzt keinen Kontakt mehr, aber ich hoffe doch, dass der ein fröhliches Hundeleben hat und problemlos seine Geschäfte erledigen kann.
Mit Sicherheit bin ich mir ziemlich sicher, dass das genau so ist. Und das ist auch wirklich an jeden Zuhörer, gerade Züchter, Leute.
Ja.
Viele, auch die jahrelang züchten, haben nicht die Ahnung davon. Leider.
Ja, ja.
Und das wäre gut, wenn ihr solche Kurse belegen würdet, wo etwas beigebracht wird. Gerade junge Tiere, die, zwischen 14 Tagen und 12 Wochen alt sind, was da alles gemacht werden kann. Vom Schwimmer, ne, der irgendwo, weil es sind nicht wenige, sind nur wenige Wurfgeschwister da, der ist zu faul aufzustehen und bleibt platt liegen. Haben wir selbst auch schon gehabt in der Wurfkiste. Und die kann man alle hinkriegen.
Die kann man sehr gut hinkriegen.
Die kann man hervorragend hinkriegen, aber man muss halt wissen, wie. Und das, was du gerade gesagt hast, ne? Also diese Auswirkung, vor allem muss man ja auch wissen, dass, das wissen auch die meisten nicht, dass auch dieser ganze Apparat, ja, das Wachstum, auch die Nerven, das geht vom Kopf nach hinten weg. Deswegen ist es ja auch so, dass die viele Welpen vorne agil sind, aber hinten noch nicht.
Ja,
das dauert eine Zeit lang, bis die hinten das Nervensystem so weit ausgebildet ist, dass auch die Hinterläufe, die hinteren Extremitäten überhaupt aktiv werden. Und wenn da was eingeklemmt ist durch den Geburtskanal, dann funktioniert das nicht. Genau wie du es gerade gesagt hast. Und das ist den meisten nicht bewusst.
Ich habe zum Glück auch ein paar Züchter, die ich betreue. Und wenn ich denen helfen konnte, ist das so, dass ich manche habe, die tatsächlich mit dem kompletten Wurf kommen. Ne? Einmal osteopathisch checken, bevor die Hunde abgegeben werden. Und das ist kein Hexenwerk, das dauert auch nicht stundenlang. Das ist, da brauche ich für so einen Welpen, je nachdem wie er mitmacht, 10, 15 Minuten. Genau. Und und auch die Hündin natürlich nach der Geburt hat die häufig Einschränkungen oder Probleme im Becken und durch diese lange Trächtigkeit mit dem Gewicht, was sie im Bauch hatte. Also das macht durchaus Sinn, auch so eine Wurfbetreuung zu machen, um da einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.
Absolut. Vor allen Dingen ersparst du dir viele, viele Nachfolgeerkrankungen.
Ja.
Und vor allen Dingen auch viele Medikamente, die nicht gegeben werden müssen und damit auch nicht die Leber belasten.
Ne? Das kommt dazu, Vergiften. Ja.
Kommt noch dazu. Ja. Okay, und jetzt Senior. Senior ist ja wirklich etwas, das ist ganz wichtig. Ja,
ja,
wir haben so viele Hundesenioren. Was hast du dort?
Ja, also die üblichen Erkrankungen, ne, die meisten haben degenerative Problematiken, Arthrosen und ähnliches, auch Krampfleiden, Anfallsleiden, sowas kommt dazu. Ich habe eine Hündin betreut als Beispiel, die kam, da war sie, glaube ich, 14,5, das erste Mal in die Praxis, eine sehr, sehr agile Hündin, wo man eben aber auch schon gemerkt hat, sie hat ihre Jahre gelebt und der Bewegungsapparat hatte entsprechend gelitten. Ja, und die kam regelmäßig alle 3 bis 4 Wochen zur Behandlung und dann gab es eben immer wieder Situationen, wo im Laufe der Jahre, also sie kam, wie gesagt, mit 14, ich habe sie 3,5 Jahre behandelt, ne? Die Hündin ist über 17,5 geworden und im Laufe dieser Jahre gab es mehrere Vorkommnisse, wo sie nicht mehr aufgestanden ist und wo der Tierarzt dann wirklich gesagt hat, okay, jetzt ist es soweit, auch an irgendwas muss auch dieser Hund sterben. Und die Besitzerin hat damals gesagt, bevor ich nicht noch einmal bei Katja war, werde ich diese Entscheidung nicht treffen. Hm. Und das war tatsächlich so, dass wir sie in diesen 3 Jahren, über 3 Jahren, ich würde mal sagen 4 bis 5 Mal, wieder so aufgestellt haben, dass man eigentlich schon so weit war, gedanklich zu sagen, jetzt reicht's, jetzt wird sie eingeschläfert. Und dann nach einer Behandlung konnte sie tatsächlich einen Tag später wieder aufstehen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch den Garten laufen. Und klar, irgendwann war es dann soweit, dann kamen noch internistische Problematiken dazu. Aber Fakt war einfach, dass sie erheblich davon profitiert hatte. Das heißt, immer wenn man gedacht hat, jetzt ist es soweit, sie kann nicht mehr aufstehen und wenn ein alter Hund nicht mehr alleine aufstehen kann, ist die Lebensqualität nicht mehr gegeben, dann muss die Entscheidung getroffen werden. Aber Fakt ist, es ging dann immer wieder so weit, dass sie nochmal auf die Beine gekommen ist und dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder agil geworden ist. Und das war sehr schön, das zu begleiten, weil die Besitzerin da sehr, sehr offen war und sehr viel Energie, Zeit und Geld reingesteckt hat. Und ja, es immer so war, dass man gesagt hat, der Hund hat noch genügend Lebensqualität, so er dann aufstehen und rumlaufen kann. Das
ich denke, gerade Zeit, ich habe so ein Bild von nicht nur alten Hunden, auch jüngere Hunde, was man immer wieder draußen sieht, die laufen schief.
Ja.
Wo du auch das Gefühl hast, so manchmal sieht man das auch Autos, die vor einem fahren, ne? Wo du denkst, so ja, die Hinterräder sind weiter nach rechts, nach links,
als die vorne. Der hat eine Unwucht, ja.
Irgendwas stimmt da nicht, ne? Ja. So, und genauso beim Hund auch, ne? Die laufen eigenartig. Ja, die werden dann teilweise auch noch vom Fahrrad, ne? Und mit dem Fahrrad müssen die laufen. Das heißt, die haben da zieht sich bei mir alles zusammen. Und da sieht man ja schon, dass da was nicht in Ordnung ist. Wenn ihr sowas habt als Hund, Leute, dass ihr merkt, so, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann geht bitte zu einem Osteopathen, bitte ruft bei Katja an. Vor allen Dingen, wenn ihr aus der Gegend Osnabrück, Lotte und Umgebung dort kommt, ja, dann definitiv. Und das andere ist, was würdest du jetzt so zum Abschluss hin als Empfehlung geben? Ab welchem Lebensalter sollte man einfach mal auch, wie nenne ich es, vorbeugend bei dir mal aufschlagen und sagen, okay, wir gucken uns alles mal durch.
Ja, vorbeugen ist hier genau der richtige Begriff. Denn Fakt ist ja, gesundes Altern fängt beim Welpen an. Das heißt, je früher so ein Hund regelmäßig betreut wird, desto eher kann man mögliche Funktionseinschränkungen feststellen. Und regelmäßig heißt ja jetzt bei so einem jungen Hund nicht alle 4 Wochen. Aber es gibt viele junge Hunde, die ich wirklich seit der Welpenzeit betreue. Und da sagt man dann, je nachdem, was die für eine Alltagsbelastung haben. Also beim Sporthund grundsätzlich, ein Hund, der sportlich eingesetzt wird, empfehle ich schon, den 2-mal im Jahr vorstellen zu lassen, mindestens. Ne? Wenn das welche sind, die wirklich in hohen Agility-Klassen gehen, empfiehlt sich das auch durchaus öfter. Bei Hunden, die keine besonderen Alltagsbelastungen haben, sage ich immer, solange die unauffällig sind, im jungen Erwachsenenalter, so bis 6, 7 Jahre, mindestens einmal im Jahr eine Kontrolle, besser noch zweimal im Jahr, weil man einfach frühzeitig schon Probleme erkennen kann. Und manchmal erkennt man Probleme, die aber noch nicht pathologisch geworden sind oder die noch keine deutliche Funktionseinschränkung haben. Und dann sind es ein paar Blockaden, die man löst. Und häufig sagen die Besitzer tatsächlich, der ist wieder ein bisschen freier gelaufen, der hatte wieder ein bisschen mehr Energie und Spaß. Wo die Leute direkt merken, sie haben nicht gemerkt, dass es ihm schlecht ging, aber sie merken danach, dass er agiler ist oder dass es ihm besser geht. Und das ist dann einfach schon ein Zeichen, dass es wirklich richtig war, diesen Weg zu gehen. Ich kenne das selber. Ich bin selber alle 2 Monate in osteopathischer Behandlung, weil ich natürlich auch lange noch fit und arbeitsfähig bleiben möchte. Und mir geht's genauso. Ich gehe manchmal hin und sag, ach, heute tut mir eigentlich nichts weh. Heute ist alles gut. Und wenn ich dann da war, merke ich wieder, huch, heute geht's mir tatsächlich noch besser.
Ja.
Und vor, genau und das passiert dabei, bei den Hunden auch.
Bei dir ist es ja so, du als Mensch kannst dich äußern.
Richtig.
Die Hunde aber, unsere lieben Hunde sind es natürlich, oder auch, sag mal, Katzen genau das Gleiche. Aber bei Hunden ist es jetzt, sag mal, der wichtige Punkt jetzt gerade. Die sind es gewohnt, Schwächen natürlich zu verstecken.
Ja.
Weil in der freien Natur wären sie dann ja in dem Moment ein Opfer.
Genau.
Und deswegen werden sie das auch nicht zeigen. Das heißt, wenn der Hund es zeigt, ist es eigentlich schon zu spät.
Genau, dann ist schon wirklich ernsthaft, hat er wirklich schon ernsthafte Probleme. Das ist tatsächlich so.
Und das ist bitte für alle Zuhörer zu bedenken. Und einfach nur mal so zum Abschluss. Wir werden mit Sicherheit noch das ein oder andere Interview führen über andere Themen. Aber jetzt ist für heute erstmal gut. Katja, ich danke dir vielmals für deine Ausführungen. Das ist ganz toll. Und ich danke dir, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, nicht an den Menschen, sondern für die Tiere, deinen Weg eingeschlagen hast. Und alle diejenigen, die Katja natürlich finden wollen, empfehle ich ganz einfach, sie entsprechend über unsere Shownote zu suchen oder aber ganz einfach auch mal aufzurufen im Internet hundephysio-osnabrück.de. Und da findet ihr sie auch und da könnt ihr sie anschreiben. Und denkt dran, Wartezeiten sind ganz wichtig.
Ja.
Und ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr hier eine positive Wertung abgebt. Ja, und wenn ihr sagt, so super Daumen hoch und weiter Empfehlungen gibt. Katja, für heute erstmal herzlichen Dank.
Und, ja, herzlichen Dank fürs Interview, lieber Joe. Hat mir viel Spaß gemacht.
Wir hören auf jeden Fall voneinander wieder. Das ist definitiv sicher. Und auch mit
wir
der
hören
Annette
voneinander.
Zusammen.
Ja, genau. Prima.
Gut.
Dann bis bald.
Für heute sagen wir schon mal Tschüss.
Tschüss.
So, das war's schon.
Ja, prima. Ja, hat gar nicht wehgetan, ne?
Nein, hat gar nicht wehgetan. Wir hätten noch so weiterreden können.
Ja,
das sind ja, das sind so viele Themen, die, ich finde das so schön, dass, auch als wenn ich mit Annette gesprochen hatte, das sind so Sachen, du gehst irgendwo rein und wir sehen ja überall bei den Tieren das Gleiche. Und auch die Leute haben ja die gleiche Problematik. Aber so viele, wenn man dann beim Spazierengehen sieht, die dann ihren Hund laufen lassen, wo man genau sieht,
da ist eine Unwucht,
da ist eine Unwucht drin und du müsstest dringend was tun. Und wenn du denen das sagst, so, was haben sie denn da jetzt schon gesehen? Woher willst du das denn wissen? Ne?
Ich habe auch schon gehört, sie wollen meinen Hund krank reden. Ne? Puh, auch schwierig. Dann sage ich, nein, auf gar keinen Fall. Ich will ihrem Hund helfen.
Herzlichen Dank und ich sage Tschüss.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Bis dann.
Tschüss.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Vergesst nicht, den Tieren eine Stimme zu geben. Bis zum nächsten Mal bei The Pet Voice. Der Podcast, der Tieren wirklich eine Stimme gibt.